sie es ihm für alle Zeiten abschlagen, doch heute nicht. Dragonstone gehörte ihr. Lord Helline von der Alchemistengilde erbat die Erlaubnis für seine Pyromantiker, Dracheneier auszubrüten, die man möglicherweise in Dragonstone entdecken würde, nachdem die Insel sich nun wieder in königlicher Hand befand. »Falls es noch solche Eier gegeben hätte, hätte Stannis sie bestimmt verkauft, um seine Rebellion zu bezahlen«, erwiderte die Königin. Sie unterließ es, den Plan als Schwachsinn zu bezeichnen. Seit der letzte Drache der Targaryens gestorben war, hatten solche Versuche stets in Tod, Katastrophen oder Schande geendet. Eine Gruppe Kaufleute erschien vor ihr und bat den Thron, sich bei der Eisenbank von Braavos für sie zu verwenden. Die Bravosi verlangten die Zahlung ausstehender Schulden und verweigerten neue Darlehen.
»Wir brauchen unsere eigene Bank«, entschied Cersei, »die Goldbank von Lannisport.«
Wenn Tommens Sitz auf dem Thron gesichert war, würde sie sich darum kümmern können. Einstweilen vermochte sie den Kaufleuten lediglich den Rat zu geben, den Wucherern aus Braavos zu zahlen, was ihnen zustand. Die Abordnung vom Glauben wurde von ihrem alten Freund Septon Reinhard geführt. 6 Kriegersöhne hatten ihn durch die Stadt eskortiert. Zusammen waren sie also 7, eine heilige und günstige Zahl. Der neue Hohe Septon, oder Hohe Spatz, wie Mondbubi nannte, setzte die Zahl 7 ein, wo er nur konnte. Die Ritter trugen Schwertgurte in den 7 Farben des Glaubens, Kristalle schmückten die Knäufe ihrer Langschwerter und den Scheitel ihrer Großhelme. Sie trugen rautenförmige Schilde in einem Stil, wie er seit der Eroberung nicht mehr gebräuchlich gewesen war, mit einem Bild darauf, wie man es in den 7 Königslanden seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte, ein Schwert in den Regenbogenfarben auf einem dunklen Feld. Fast 100 Ritter waren bereits eingetroffen und hatten ihr Leben und ihr Schwert den Söhnen des Kriegers verschworen, so behauptete Qyburn jedenfalls, und täglich wurden es mehr. Alle miteinander trunken von den Göttern.
Wer hätte gedacht, dass es im Reich so viele von ihnen gibt?
Bei den meisten handelte es sich um Ritter aus dem niederen Adel oder Heckenritter, eine Handvoll jedoch war von hoher Geburt. Jüngere Söhne, unbedeutende Lords, alte Männer, die für alte Sünden büßen wollten, und dann war da noch Lancel. Sie hatte geglaubt, Qyburn würde scherzen, als er ihr erzählte, das Mondkalb habe Burg, Land und Gemahlin aufgegeben und sei in die Stadt zurückgekehrt, um sich dem edlen und mächtigen Orden der Söhne des Kriegers anzuschließen. Und doch stand er nun mit den anderen frommen Toren vor ihr. Das gefiel Cersei ganz und gar nicht, und ebenso wenig gefiel ihr die nicht enden wollende Aufsässigkeit und Undankbarkeit des Hohen Spatzen.
»Wo ist der Hohe Septon?« verlangte sie von Reinhard zu wissen. »Ich habe ihn gerufen.«
Septon Reinhard schlug einen bedauernden Ton an. »Seine Hohe Heiligkeit hat mich an seiner Stelle geschickt und mich gebeten, Euer Gnaden mitzuteilen, dass die 7 ihn gegen die Sünde in den Kampf geschickt hätten.«
»Wie? Indem er in der Straße der Seide Keuschheit predigt? Glaubt er, bei den Huren zu beten, würde sie wieder in Jungfrauen verwandeln?«
»Unsere Leiber wurden von unserem Vater oben und unserer Mutter oben so geformt, dass sich Mann und Frau vereinen und rechtmäßige Kinder zeugen können«, erwiderte Reinhard. »Es ist falsch und sündig, wenn Frauen ihre heiligen Teile für Münze hergeben.«
Die frommen Gedanken hätten die Königin mehr überzeugt, hätte sie nicht gewusst, dass Septon Reinhard in jedem Hurenhaus in der Straße der Seide gute Freundinnen hatte. Zweifelsohne hatte er beschlossen, dass das Geschnatter des Hohen Septons nachzuplappern, dem Schrubben der Fußböden vorzuziehen war.
»Tut nicht so, als wolltet ihr mir eine Predigt halten«, sagte sie. »Die Bordellbesitzer haben sich beschwert, und zwar ganz zu Recht.«
»Warum sollte der Gerechte zuhören, wenn Sünder sprechen?«
»Die Sünder füllen die königlichen Thron«, erwiderte die Königin mit schonungsloser Offenheit, »und ihre Pfennige helfen mir, meine Goldröcke zu entlohnen und Galeeren zu bauen, die unsere Küsten schützen. Man sollte auch den Handel nicht vergessen. Wenn es in King's Landing keine Hurenhäuser gäbe, würden die Schiffe nach Duskendale oder Galltown fahren. Seine Hohe Heiligkeit hat mir Frieden auf der Straße versprochen. Huren helfen, diesen Frieden zu wahren. Gibt man den Männern keine Huren, fangen sie an, Frauen zu vergewaltigen. Lasst in Zukunft seine Hohe Heiligkeit seine Predigten in der Septe halten, wo sie hingehören.
Die Königin hatte erwartet, auch von Lord Giles zu hören, doch stattdessen kam Großmeister Pucelle herein und teilte ihr mit grauem Gesicht und voller Bedauern mit, Rossby sei zu schwach, um das Bett zu verlassen.
»Leider, leider, fürchte ich, wird sich Lord Giles bald zu seinen edlen Vorfahren gesellen. Möge der Vater ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen.«
»Wenn Rossby stirbt, werden Mace Tyrell und die kleine Königin wieder versuchen, mir Gard den Groben aufzudrängen.«
»Lord Giles hustet schon seit Jahren, und bislang hat es ihn nicht umgebracht«, beklagte sie sich. »Er hat sich durch Roberts halbe Herrschaft und Joffreys Ganze gehustet. Wenn er jetzt stirbt, dann nur, weil irgendjemand ihn loswerden möchte.«
Großmeister Pucelle blinzelte sie ungläubig an.
»Euer Gnaden, wer sollte Lord Giles Tod wollen?«
»Seine Erben vielleicht.«
»Oder die kleine Königin.«
»Eine Frau, die er einst verschmäht hat.«
»Margery und Mace und die Königin der Dornen, warum nicht?«
»Giles steht ihnen im Weg.«
»Ein alter Feind, ein neuer? Ihr?«
Der alte Mann erbleichte.
»Euer Gnaden, belieben zu scherzen, ich habe seine Lordschaft purgiert, zur Ader gelassen, ihn mit Breipackungen und Aufgüssen behandelt, die Dämpfe verschaffen ihm ein wenig Linderung, und Schlaf süß macht den Husten erträglicher, aber inzwischen wirft er zusammen mit dem Blut kleine Stückchen der Lunge aus, fürchte ich.«
»Das mag sein, wie es will. Ihr werdet zu Lord Giles gehen und ihm sagen, dass ich ihm nicht die Erlaubnis erteilen werde, zu sterben.«
»Wie, euer